Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
Die eigenen Kinder töten. Diese ungeheuerliche Tat der Medea aus der griechischen Sage gehört zu den stärksten Motiven der Weltliteratur. Medea. An dieser Figur kann man moralische und psychologische Fragen durchspielen, emotionale Grenzsituationen ausleuchten. Und immer geht es dabei um eine starke Frau, die sich über alle Erwartungen hinwegsetzt.
Oh weh, ich duldete, ich Unglückliche. Ich duldete, was großes Jammern verdient.
Medea, die Kindsmörderin aus Rache und Eifersucht. Das verbindet man mit ihrem Namen. Medea, die Mutter, die ihren Nachwuchs tötete, weil sich ihr Mann einer anderen, jüngeren Frau zuwandte.
Ihr verfluchten Kinder der verhassten Mutter, geht zugrund mit eurem Vater und das ganze Hause gehe unter.
Der griechische Tragödiendichter Euripides brachte die grausame Tat 431 vor Christus wohl als erster auf die Bühne. 5 Jahrhunderte später griff der römische Philosoph Seneca das Thema auf. Seither animierte Medea Künstler und Künstlerinnen aller Sparten, sich an ihrer Geschichte abzuarbeiten. Vor allem im westlichen Kulturkreis erfreute sich der Stoff größter Beliebtheit, sagt die Literaturwissenschaftlerin Inge Stephan. Und?
Im Laufe der Rezeptionsgeschichte haben sich doch einige Medea-Bearbeitungen als so stark erwiesen, dass sie wieder zum Ausgangspunkt für eigene Rezeptionslinien geworden sind. Zum Beispiel, wenn man heute Medea auf der Bühne oder auch in der Oper inszenieren will, dann steht einem nicht nur Euripides oder Seneca zur Verfügung, sondern man kann auch aus dem 20. Jahrhundert natürlich starke Texte nehmen. Heiner Müller, man kann aus dem 19. Jahrhundert Grillparzer nehmen, man kann auch noch Christa Wolf nehmen.
So ist das. Darauf läuft es hinaus. Sie sorgen dafür, dass auch die Späteren mich Kindsmörderin nennen sollen.
Bis heute, 2500 Jahre nach Euripides, hat der Medea-Mythos, die Geschichte dieser finster blickenden, dem Gatten grollenden Frau, nicht an Popularität verloren. Im Gegenteil. Ihr Wirkradius erweitert sich noch.
In der Gegenwart lässt sich beobachten, dass Medea auf den Bühnen, und zwar in der ganzen Welt, in Asien, Afrika, Amerika und Europa, gleichermaßen zu Hause ist.
Euripides legte ein unheimlich starkes Stück vor. Seine Charakterstudie einer Serienmörderin führt vor, wie Medea wurde, was sie ist. Sie erscheint nicht von Haus aus oder grundsätzlich als verabscheuungswürdig. Es war vielmehr eine Grundintention des griechischen Tragikers, so der Altphilologe Bernhard Zimmermann,
die Psychologie von Frauen und Männern auszuloten, wobei er eher den Blick auf die Frauenpsyche richtet, sozusagen zu analysieren, darzustellen auf der Bühne, was die Beweggründe für Handlungen sind.
Was trieb Medea zu ihrer schrecklichen Tat? Ein zu Caesars Zeiten hochgerühmtes Gemälde des Timomachus von Byzanz zeigte die Mutter im leidenschaftlichen Kampf der Gefühle vor dem Mord an den Kindern. Der fruchtbare Augenblick, in dem alles auf der Kippe steht, in dem sich Liebe und Aggression, Vernunft und Emotion, Wucht und Kontrolle die Waage halten, ist schon bei Euripides von zentraler Bedeutung. Inge Stephan.
Wenn man sich das bei Euripides anguckt, dann ist es wunderbar gemacht, wie sie schwankt. Also wie lange sie braucht im Grunde genommen, damit der Mordplan überhaupt in ihr reift und eine Begründung dafür zu finden. Das ist ein unheimlicher Kampf.
Also bevor sie sich zu dieser grausamen Tat des Kindermordes durchringt, hat sie sozusagen einen inneren Monolog, wo sie noch einmal die ganzen Beweggründe durchspielt.
Was brauch ich, dass ihr Vater um ihr trübes Los sich härme, zwiefach bitteres Leid mir anzutun?
Hass auf Jason, Liebe zu den Kindern. Sie zaudert, will zurückschrecken vor der Tat. Dann treibt sie der Zorn doch wieder an gegen den Mann.
Es muss gewagt sein. Weh, dass ich so feig jetzt bin, den weichen Stimmen Raum zu leihen in meiner Brust.
Der seelische Zwiespalt verleiht der Enkelin des Sonnengottes Helios menschliche Züge. Indem Euripides der heilkundigen Zauberin gute und böse Eigenschaften und Beweggründe zusprach, schuf er eine komplexe Figur von besonderem Reiz, die Abwehr wie Mitleid herausfordert und letztlich sogar Verständnis weckt, trotz ihrer erschreckenden Gnadenlosigkeit.
Und außerdem ist es ein grandioser Text. Die muss man fast gar nicht bearbeiten, wenn man ihn so auf die Bühne bringen will. Zum Beispiel der Thalheimer in seiner tollen Medea-Inszenierung in Frankfurt.
Der Regisseur Michael Thalheimer inszenierte Medea im Jahr 2012.
Der hat eigentlich zwar eine neue Übersetzung von Euripides gebracht, aber den Text eigentlich eins zu eins umgesetzt.
Die Figur der Medea stammt aus vorschriftlichen Zeiten. Aber so wie in der Argonautensage und durch Hesiod überliefert, spielte sie zunächst nur eine kleine Rolle.
Sie ist die junge Frau, das junge Mädchen, das sich in den Helden verliebt und ihm hilft, eine unlösbare Aufgabe, die er sonst ohne ihre Hilfe nicht gelöst hätte, doch zu meistern. Nicht? Es ist also zunächst einmal eher eine Nebenrolle, die dann im Verlauf der Zeit eben immer mehr an Kontur gewinnt.
Weibliche Gestalten wie die hilfreiche junge Medea gab es einige in antiken Erzählungen. Denn nur allzu gern bedienten sich die griechischen Helden bei ihren Raubzügen oder Landnahmen einheimischer Frauen, meist schöner Königstöchter göttlicher Abstammung, die dann, freiwillig oder gezwungen, die Pläne der Eroberer unterstützten.
Ich habe dich gerettet, wie ja jeder weiß, der dir gesellt aus Hellas die Argo bestieg.
Ohne Medeas Hilfe hätte Jason das goldene Vlies ihres Vaters Aietes nicht rauben können, obwohl er von der Crème de la Crème antiker Heroen begleitet wurde. Medea, was übersetzt die Ratwissende heißt, verriet ihre Familie und ihre Heimat, weil sie sich in den gut aussehenden Griechen verliebt hatte. Und wie dankte der Mann ihren Einsatz nach 10 Jahren Ehe?
»Auf den ich all mein Hoffen setzt, mein ganzes Glück, den Gatten«, habe ich als den schlechtesten Mann erkannt.
Euripides verschärfte Medeas Profil. Was hatte sie nicht alles für Jason getan? Nicht nur den eigenen Bruder getötet, ein weiterer Mord folgte, alles für den Mann, der sich nun einer anderen Frau zuwandte und so das Band zwischen ihnen zerriss. Euripides ließ Medea, die Unsterbliche mit den magischen Kräften,
die eine Unzahl von Verbrechen aus Liebe für Jason begangen hat,
als Reaktion den Kindermord wählen, um Jason im Mark zu treffen.
Damit, womit sie am meisten strafen kann, nämlich mit der Ausmerzung der Nachkommenschaft. Und für Aristokraten, Jason ist ja als Aristokrat dargestellt, ist natürlich der Verlust der Stammhalter der allergrößte, den er erleiden kann.
Getroffen habe ich nach Gebühr dein falsches Herz.
Sie schlug das System mit seinen eigenen Waffen. Ein letztlich völlig rationaler Entschluss. Zum Missvergnügen seiner Zeitgenossen erwies sich Euripides dramatische Heldin als treibende Kraft der Handlung. Hier herrschten nicht mehr, wie sonst üblich in antiken Tragödien, Götter über das Schicksal der Menschen. Ein Sakrileg.
Das ist eben ja nicht nur, dass Medea irgendwie eine starke Frau ist, sondern sie ist auch eine ungetreue Tochter, eine ungetreue Schwester. Sie ist aber auch eine Hexe, sie ist eine Zauberin, Giftmischerin, sie ist ein Opfer, sie ist eine große Täterin.
Und sie ist eine Fremde, eine Außenseiterin aus Kolchis am Schwarzen Meer, dem heutigen Georgien, die mit Jason und den beiden Söhnen in Korinth lebt, im Reich des König Kreon. Dass ihr Gatte nun des Herrschers Tochter Kreusa heiraten will, müsste Medea eigentlich klaglos schlucken, denn in einem patriarchalen System wie der griechischen Polis
ist das Weib voll zager Furcht, zum Kampfe mutlos und zu feig ein Schwert zu schauen.
Aber im Krisenfall, so droht sie, sieht es im Herzen einer Frau ganz anders aus.
Doch ward gekränkt sie in der Ehe heilgem Recht,
giert keine Seele auf Erden mehr nach Blut und Mord.
Sie wird mit dem griechischen Adjektiv Deinos bezeichnet. Deinos heißt fähig, intelligent, geistig überlegen, aber auch gefährlich. Und das heißt, er stellt sozusagen vom Beginn des Stückes an eine Medea dar, die einerseits anziehend ist aufgrund ihrer intellektuellen Fähigkeiten, durch die sie den Männern überlegen ist, andererseits aber auch eine Gefahr birgt für die Welt der Männer.
Die Medea des Euripides entsprach wahrlich nicht dem antiken Frauenbild. Der Tragödiendichter war dafür bekannt, dass er in seinen Stücken bevorzugt weibliche Gegenfiguren entwarf, die für ihre Liebe über Leichen gehen oder schwachen Männern wie Jason Paroli bieten.
Du Memme!
Es zeichnete Euripides aus,
dass er das Verhältnis der Geschlechter neu auslotet auf der Bühne, das Verhältnis Mann-Frau darstellt und das eben vor diesem Hintergrund der Realität des 5. Jahrhunderts, nicht, wo die Männer die Frauen im Haus hielten, wenn man so sagen kann.
Von allem, was auf Erden Geist und Leben hat, sind doch wir Frauen das Allerunglücklichste.
Abhängig, wie Medea nun einmal ist, verliert sie als Fremde das Bleiberecht in der Stadt, sobald Jason sie verlässt. Und die Kolcherin weiß nicht, wohin.
Sie hat alle verlassen, alle verraten. Sie kann auch eigentlich nirgendwo Schutz finden.
Da trifft es sich gut, dass Euripides justament den König von Athen auf der Durchreise in Korinth vorbeischauen lässt. Von Kinderlosigkeit geplagt, sucht Aigeus nämlich dringend eine Gattin. Für Medea eröffnet sich ein Ausweg.
Dass sie sagt, okay, das ist eine Möglichkeit, wo ich Asyl finden kann.
Aber die Frage, wem unter welchen Bedingungen eine griechische Stadt Schutz gewährt, war im 5. vorchristlichen Jahrhundert politisch heiß umstritten. Deshalb bedeutete es eine Provokation,
dass ein Herrscher wie Aigeus ohne Konsultation der Volksversammlung, also der Bürger, und ohne Prüfung, ob derjenige, der um Asyl ersucht, das auch verdient, Medea aus Eigennutz, rein egoistisch, weil er von der Kinderlosigkeit befreit werden will, dieses Asyl gewährt im Voraus.
Während Medea weiß, dass sie die Kinder nicht in die neue Ehe mitnehmen kann. Ob sich Jasons zweite Frau als Stiefmutter gut um sie kümmern wird?
Das sind so unglaublich komplizierte Fragen, die aber sich natürlich in jeder normalen Ehe stellen mit Kindern, wenn die Beziehungen auseinandergehen. Was wird jetzt eigentlich mit den Kindern?
Der österreichische Dramatiker Franz Grillparzer widmete Medea den 1820 verfassten dritten Teil seiner Trilogie »Das goldene Vlies«.
Da spricht Medea immer von ihren Kindern, also meine Kinder. Und dann waren es auf einmal seine Kinder, Jasons Kinder. Und in dem Augenblick, wo sie sagt, die Jasoniden, da kann sie überhaupt auch erst handlungsfähig werden.
Sie trennt sich innerlich von den Kindern, bevor sie sie tötet. Mit der Mutterliebe legt Medea bei Grillparzer alle Zwänge ab, die das ihr fremde Leben in Korinth mit sich brachte. Sie befreit sich. Was ihr, der Unsterblichen, am Schluss noch bleibt, ist ein ungeheurer Schmerz.
Was ist der Erde Glück? Ein Schatten. Was ist der Erde Ruhm? Ein Traum.
Was wiegt schwerer als Kindermord? Wie weit darf oder muss eine Frau gehen, die schreiendes Unrecht korrigieren und eine Art von Ausgleich herstellen will? Im Laufe der Jahrhunderte schwankten die Parteinamen der Dichter, die den Stoff aufgriffen, beträchtlich. Das Motiv, Euripides zu korrigieren, war zum Teil offenkundig, zumal er Medeas Verbrechen ja ungesühnt lässt und sie per himmlischem Drachenwagen zu Aigeus nach Athen fliegen lässt. Bernhard Zimmermann.
Man kann es sehr schön dann in der römischen, lateinischen Literatur sehen, bei der Medea, vor allem bei Seneca, tatsächlich zu einer Furie, zu einer Hexe wird, nicht, die mit Zauberkräften ausgestattet ist, die geradezu einen Hexensabbat veranstaltet und die Unterweltskräfte hervorruft. Da ist diese Dimension des Grausigen, des Unheimlichen dann ganz stark gemacht.
Womit eine moralische Verurteilung sehr viel leichter fällt. Seneca, der römische Stoiker, hielt Gefühle grundsätzlich für das menschliche, sprich männliche Glück, hinderlich. Seine Medea war eine in ihrem Zorn außer Kontrolle geratene Frau,
die deshalb alle Grenzen des normalen Menschlichen überschreitet und hinter sich lässt, also da Taten vollbringt, die ein Mensch eigentlich nicht vollbringen kann oder vollbringen dürfte. Das heißt, Seneca zeigt an diesen Charakteren der Tragödie, wozu mangelnde Affektbeherrschung führen kann.
Nämlich zum Verlust der menschlichen Identität.
Andere haben das dann wieder anders gesehen und haben gesagt, Medea kommt sozusagen in dem Mord irgendwie erst zu sich selbst, also gewinnt wieder ihre alte archaische Statur, wo eben die Frau über Leben und Tod bestimmen kann.
Medea bin ich wieder. Dank euch, Götter.
Ruft Medea bei Franz Grillparzer gegen Ende des Dramas, als sie sich nicht mehr vergewaltigen und an die andere Kultur anpassen muss. Welches System ist das bessere? Das ist die große Frage, die hinter dem Mythos steht. Mit Jason und Medea prallen zwei Welten aufeinander, wie der Regisseur Pier Paolo Pasolini 1969 in seinem zivilisationskritischen Film demonstrierte. Technik und Pragmatik stehen gegen Religion und Gefühl. Mythos gegen Logos, Mann gegen Frau, Mutterrecht gegen Patriarchat. Dialektisch betrachtet ist die Katastrophe vorprogrammiert.
Alles an dir, dein Werkzeug, alles aus mir. Für dich habe ich getötet und geboren. Ich, deine Hündin, deine Hure, ich. Ich, Sprosse auf der Leiter deines Ruhms, gesalbt mit deinem Kot, Blut deiner Feinde.
Medea, die Vertreterin eines untergegangenen Volkes, beklagt, von einer ausbeuterischen Ideologie als Material missbraucht worden zu sein. Der DDR-Dramatiker Heiner Müller schuf 1983 mit seinem düsteren Triptychon »Verkommenes Ufer, Medea-Material, Landschaft mit Argonauten« einen Abgesang auf die Müllhalde der westlichen Zivilisation.
Zu hören die Musik, die du gespielt hast mit Händen deiner Mannschaft und mit meinen, die deine Hündin war und deine Hure, auf Leibern, Knochen, Gräbern meines Volks.
Zum Beispiel ein sehr, sehr interessanter Kontext zur Zeit des Faschismus war, Medea als eine jüdische Figur zu entwerfen. Da gibt es ein wunderbares Gedicht von Brecht in den 30er Jahren.
Mit dem Titel »Die Medea von Lodz«. Es beschreibt, wie in der Großstadt Berlin die galizischen Einwanderer zur Projektionsfläche diffuser Ängste werden, die Vorstufe ihrer Vernichtung.
Sie sprach eine andere Sprache als die Leute dort. Für Milch und Brot und Liebe hatten sie ein anderes Wort. Sie hatte andere Haare und ging ein anderes Gehen, ist nie dort heimisch geworden, wurde scheel angesehen.
Die Versuche, Medeas Verbrechen zu erklären oder zu rechtfertigen, sind so zahlreich wie die Versuche, sie von ihrer Schuld reinzuwaschen. Der römische Dichter Ovid ließ den Kindermord einfach unter den Tisch fallen. Er fokussierte sich lieber auf Medeas seelisches Erleben, das Wechselbad der Gefühle. Und Christine de Pizan, die französische Philosophin, die 1405 in ihrem »Buch von der Stadt der Frauen« Heroinen wie Medea pries, hielt den Geschlechterkampf für wichtiger. Der ungewöhnliche Mord irritierte nur.
Das ist schockierend und stößt auch viele ab, irgendwie insbesondere ja auch so jemand wie Christa Wolf, die gesagt hat, das kann ich mir nicht vorstellen, eine keuchische Mutter tut so etwas nicht. Und sie verschiebt ja den Mord, es findet zwar ein Mord an den Kindern statt, aber nicht Medea ist die Mörderin, sondern die Korinther haben die Kinder umgebracht.
Seit alters her kursiert das Gerücht, Euripides habe sich von den Korinthern bestechen lassen, Medea den Mord in die Schuhe zu schieben. Christa Wolf griff deshalb für ihre 1996 publizierte Erzählung »Medea Stimmen« auf frühere Quellen zurück, um die Geschichte neu zu erzählen. Mit ihrer frauenfreundlichen Perspektive stutzte sie Medea allerdings wieder auf das Rollenklischee der aggressionsgehemmten guten Mutter zurecht.
Ich finde aber, dass es schon auch stimmt, was Tabori mal gesagt hat, der ja auch eine Medea geschrieben hat.
Und zwar sagte der Dramatiker Georges Tabori:
Wenn man Medea den Mord nimmt, dann verkleinert man sie. Also der gehört zu dieser Figur zu. Es ist eine Tat der Verzweiflung, auch der exzessiven Rache, auch eine Tat der Verstörung, der Depression, der nicht mehr bei sich selbst sein. Das wird zum Beispiel sehr, sehr schön in dem Film von Lars von Trier gezeigt, wie diese Medea im Grunde genommen durch den Verrat von Jason völlig außer sich gerät.
Das dänische Filmdrama von 1988 zeigte Medea als schwer leidende Frau. Bereits in der 200 Jahre älteren Oper von Luigi Cherubini streift sie die Grenze zum Wahnsinn, wenn sie sie nicht gar überschreitet. Maria Callas brillierte in der Titelrolle als eine Medea, der mit den Worten auch der Verstand zu schwinden scheint. Ob man in ihr ein krankes Hirn oder einen Sündenbock, eine Rächerin der Enterbten oder ein diskriminiertes Opfer sieht, ob sie als Symbolfigur für den Untergang menschlicher Werte oder weiblicher Künste steht, der Medea-Stoff erschöpft sich nicht. Auch in Zukunft wird die Gestalt der um ihr Leben betrogenen Frau dramatische Funken schlagen, meint die Literaturwissenschaftlerin Inge Stephan. Was summa summarum daran liegt,
dass Medea eine Identifikationsfigur im Kampf der Geschlechter ist, dass sie eine Bewältigungsfigur in Zeiten von Bedrohung ist, dass sie eine Projektionsfigur über Ethnizität und Rassismus ist oder auch eine Reflexionsfigur in der Auseinandersetzung um die Bedeutung von Gewalt ist.
Aber für Medeas Dilemmata gibt es keine Lösung. Es gibt kein Mittel gegen die Ausweglosigkeit des Menschseins, außer den Tod. Wer unsterblich ist, sitzt auf ewig zwischen allen Stühlen. Oder, um mit Christa Wolfs Medea zu schließen:
Wohin mit mir? Ist eine Welt zu denken, eine Zeit, in die ich passen würde? Niemand da, den ich fragen könnte. Das ist die Antwort.
Mythos Medea, die mörderisch Liebende, ein Radio-Wissen-Podcast von Justina Schreiber. Es sprachen Caroline Ebner, Christiane Rosbach und Christian Baumann. Ton und Technik Peter Urban. Regie Kirsten Böttcher. Redaktion Petra Herrmann.